Ich lese den Predigttext aus Matthäus 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Liebe Greifbar-Gemeinde, zu den Lieblingsbüchern in unserer Familie gehört ganz generationenübergreifend ein Buch von Janosch. Es heißt »Ich mache dich gesund«, sagte der Bär. In dieser Geschichte gibt es den kleinen Tiger und den kleinen Bären. Und sie sind gute Freunde. Dummerweise wird der kleine Tiger krank, aber der kleine Bär kümmert sich um seinen Freund. Er sagt zum Beispiel, ich koche dir etwas Dolles, sag doch mal deine Lieblingsspeise. Also ich übersetze das schon mal, äußere eine Bitte, was immer du willst. Der kleine Tiger lässt sich nicht lange bitten. Springforelle mit Mandelkernsoße, Kartoffelchen und Semmelbröseln. Haben wir nicht, sagt der kleine Bär. Sag etwas anderes. Na gut, dann Eiernudeln mit Mandelkernsoße und Semmelbröseln. Haben wir auch nicht. Sag noch etwas anderes. Semmelbrösel, sagt der kleine Tiger. Aber die hatten sie auch nicht. Nun muss der kleine Bär dem kleinen Tiger die richtige Bitte in den Mund legen. Sag doch mal Bouillon. Und der kleine Tiger geht sofort darauf ein. Ja, Bouillon, sagt er, genau das wollte ich sagen. Immerhin, es gibt Himbeeren zum Nachtisch. Manchmal muss man einem guten Freund helfen, die richtigen Worte zu finden, die richtige Bitte zu äußern, also um das zu bitten, womit man ihm wirklich helfen kann, damit er bekommt, was bekömmlich und gut ist. Heute geht es um das Vaterunser. Und Jesus hilft seinen Freunden in Sachen Gebet. Sie sind ja noch Anfänger in Sachen Gebet. Und er gibt ihnen die richtigen Worte. Er hilft ihnen, die richtigen Bitten zu äußern. Also um das zu bitten, womit Gott im Himmel ihnen tatsächlich helfen kann und auch helfen will und darum auch helfen wird. Weil es gut für sie ist. Aus einzig und allein diesem Grund. Wir sprechen also an diesem Sonntag Rogate über das Beten. Rogate, zu Deutsch betet. Wie? Mit dem Vaterunser, dem bekanntesten Gebet der Christenheit, dem Gebet, das die Welt umspannt. Wir sprechen darüber und meine Hoffnung ist es, dass wir am Ende wieder etwas mehr Mut zum Beten haben, aber auch, dass wir wissen, wie unser Gebet aussehen kann. Sag doch mal, unser tägliches Brot gib uns heute. Sag doch mal, Vater unser. Sag doch mal, dein Wille geschehe. Sag doch mal, dein Reich komme. Sag es immer wieder, unser Vater im Himmel. Darum geht es, um den rechten Mut zum Beten und um die richtigen Worte. Worte, die auf Resonanz im Himmel stoßen. Dabei müssen wir zuerst ein paar Hindernisse überwinden. Wir mögen selbst schon genug Hindernisse für das Beten sehen, vielleicht sogar schmerzhaft spüren. Vielleicht sind wir müde geworden mit dem Beten. Wir beten schon so lange um etwas wirklich Wichtiges. Und der Himmel lässt sich wieder einmal grausam viel Zeit mit seiner Antwort. Vielleicht haben wir auch eine gewisse Scheu, so einfach mit Gott zu reden. Oder wir haben Zweifel, ob da jemand ist, der hört. Und wenn er hört, ob er auch bereit, und wenn er bereit ist, ob er auch in der Lage ist, uns zu helfen. Es gibt bei kaum einem Thema so viele Fragen und Hindernisse im Glauben wie beim Beten. Kein Wunder. Beten ist der Ernstfall des Glaubens. Es wird auch nicht gerade einfacher, wenn wir in der großen Predigt, die Jesus auf dem Berg hielt, hören, dass es noch ganz andere Hindernisse gibt. Weniger Hindernisse, die uns sofort einfallen, sondern Hindernisse, auf die er uns erst aufmerksam machen muss. Jesus sagt, das Gebet gehört zu den wichtigsten Übungen des Glaubens. Es ist absolut zentral, das Herzstück, wahnsinnig wichtig, euer ganz großes Privileg. Aber Vorsicht, es ist ein riskantes Unterfangen zu beten, sehr unfallgefährdet. Bei einer Radtour rund um den Tollensesee kamen wir nach sehr mühsamen Aufstiegen, die gibt's wirklich in Mecklenburg-Vorpommern, an eine sehr schöne Stelle. Und wir fuhren von einer Anhöhe herunter wieder auf den See zu. Vor einer Kurve stand dann plötzlich ein Schild. Vorsicht, gefährliche Kurve, Unfallgefahr. Will sagen, hier könnt ihr gefährlich vom Weg abkommen. So könnte es Jesus auch hier sagen. Das Gebet ist so wichtig, aber es ist unfallgefährdet. Nun möchten wir fragen, naja, was sollen das für Gefahren sein? Wo könnten wir denn verunfallen? An zwei Stellen, sagt Jesus, an genau zwei Stellen. Zum einen könntet ihr in die Gefahr geraten, aus eurem Gebet eine Show zu machen. Jeder soll sehen, wie fromm ihr seid, eure schönen Worte, eure demütigen Gesten, alles Show. Ihr wollt Eindruck machen. Ihr seid mit dem Herzen nicht bei der Sache, besser gesagt nicht bei Gott, sondern bei der Wirkung, die euer Gebet auf andere Menschen hat. Ihr seid Zuschauer eures eigenen Gebetes. Ihr seid Zuschauer der bewundernden Blicke all der anderen. Ihr badet euch im Erfolg eurer Frömmigkeit. Nun weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man mit sowas bei uns heute noch einen Blumentopf gewinnen könnte, aber immerhin, Jesus fand es wichtig, uns darauf aufmerksam zu machen, ihr macht euer Gebet kaputt, wenn es nicht Gott gilt, wenn es Show wird. Und er rät, ihr solltet euch lieber für euer Gebet einen Ort suchen, wo euch nichts ablenkt, wo ihr still werden könnt, einen Ort, der euch hilft, alles Störende draußen zu lassen und nur auf Gott zu schauen. Habt ihr einen solchen Ort? Zum anderen sagt Jesus, könntet ihr auf die komplett dämliche Idee verfallen, Gott zu manipulieren. Ihr könntet tatsächlich, man glaubt es kaum, denken, dass bei Gott viel Beten auch viel hilft. Mehr Worte, mehr Erhörung. Wie gut, dass heutzutage niemand mehr auf einen solch komischen Gedanken verfällt. Wie gut, dass wir alle wissen, dass der Vater im Himmel ja Bescheid weiß und dass er gerne hilft und dass wir ihn weder informieren noch überreden müssen. Weder informieren, er weiß Bescheid, noch überreden, er will ja für uns da sein. Er ist der Vater. Unser armes, unvollkommenes, gestottertes, kleines Beten findet bei ihm offene Türen. Wir könnten hier an mehreren Stellen gleich scheitern. Es kann sein, dass wir nichts empfangen, weil wir nicht bitten. Darauf macht der Jakobusbrief aufmerksam. Wir sollen also beten. Wir sollen wirklich Gott anrufen. Wir könnten aber auch furchtbar irren, wenn wir denken, wir könnten mehr empfangen, wenn wir nur öfter, intensiver, länger und wortmächtiger beteten. Lieber noch 10-mal mehr, Herr Jesus. Lieber 24 Stunden als 10 Minuten. Jesus, ist es ganz ernst. Ihr denkt falsch von Gott. Ihr könnt Gott nicht mit Worten kontrollieren. Ihr müsst Gott auch nicht mit Worten überzeugen. Das ist gnadenloses Beten. Gnadenloses Beten ist, es hängt an der Qualität meines Betens, ob ich erhört werde. Gnadenloses Beten ist, es hängt an der Quantität meiner Gebetszeiten, ob ich etwas empfange oder nicht. Gnadenloses Beten ist Beten als Leistungssport. Jesus warnt uns davor, vergesst niemals, dass ihr mit dem Vater redet, nicht mit einem Tyrannen, mit dem Vater, nicht mit einer Behörde, mit dem Vater, der euch liebt und niemals vor die Tür schicken werdet, weil er auf euch wartet und längst weiß, was euch fehlt. Ihr bekommt mit kräftigeren Worten auch keine Macht über Gott. Ihr müsst mit vielen Worten Gott nicht überreden. Ihr redet mit dem Vater, dessen Herz euer armes, unvollkommenes, gestottertes, kleines Gebet sofort in Schwingung versetzt. Aber seht selbst. Ich weiß, sagt Gott. Ich weiß. Und darin steckt alles. Du musst mich nicht erst informieren. Du musst mich nicht überreden. Ich weiß Bescheid und ich bin für dich da. Ich liebe dich. Ich bin Vater. Ich bin der Vater, von dem ihr immer geträumt habt. Und ich bin im Himmel. Ich bin der, dem alle Macht und Mittel zu Gebote stehen, um euch zu helfen. Ich bin Vater. Ich bin im Himmel. Jesus sieht also die großen Hindernisse. Gebet als Demo vor anderen, Gebet als Leistung und zugleich als Versuch, einen harten und knausrigen Gott durch viele Worte endlich weich zu klopfen. Gebet ist das Herzstück des Glaubens, aber auch unfallträchtiges Terrain. Man kann vom Weg abkommen. Tut das nicht, sagt Jesus. Sagt doch lieber mal, unser Vater im Himmel. Jetzt müssen wir aber schnell von diesen kritischen Aspekten weg zu den Ermutigungen kommen, die Jesus uns für das Gebet mitgibt. Es geht um das Vaterunser, das wir auch das Gebet des Herrn nennen und das seit Jahrhunderten auf der ganzen Welt gebetet wird. So sollt ihr beten, sagt Jesus. Sagt doch mal Vaterunser. Um einen Irrtum gleich auszuräumen, Jesus meint nicht, wir dürften fortan nur noch diese Worte beten. Aber er sagt, wir sollen fortan in diesem Sinne beten. Aus der Fülle der Möglichkeiten möchte ich euch nur drei Ermutigungen von Jesus ans Herz legen. Die erste Ermutigung heißt, betet groß, betet nicht klein. Sag doch mal, Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Die ersten Bitten im Vater unser weiten unseren Blick. Es wird gerne gesagt in manchen Auslegungen, hier würden die Gebete sich auf Gottes Anliegen beziehen und wir sollten lernen, nicht gleich selbstsüchtig mit unseren Anliegen anzufangen, sondern lieber mit Gottes Angelegenheiten. Das ist sicherlich sehr fromm, überzeugt mich aber gar nicht. Die ersten Bitten im Vater unser weiten unseren Blick. Betet groß, betet um das, was alles ändert. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und jetzt betet, dass es sich endgültig, endlich und überall durchsetzt. Was hieße das denn? Jesus sagt es einmal so, dann werden die Armen gute Nachricht vernehmen, die Gefangenen befreit, die Blinden werden sehen, die Zerschlagenen aufatmen, und alle Menschen werden Gottes Gnade erfahren. Gottes Reich kommt, das heißt, Gottes guter Wille setzt sich durch. Das heißt, die Mächte der Gewalt und der Zerstörung, des Unfriedens und der himmelschreienden Ungerechtigkeiten, der Unterdrückung, alle diese Mächte danken ab. Es geschieht nur noch, was Gott will. Wo Krieg war, schweigen die Waffen. Wo Hungersnöte herrschten, tragen die Felder endlich Frucht. Keiner sitzt mehr auf einer griechischen Insel ohne medizinische Versorgung und in furchtbaren hygienischen Verhältnissen. Niemand muss sich mehr sorgen, dass sich das Klima dramatisch zum Schlechteren verändert. Kein Kind liegt nachts verängstigt im Bett und fürchtet sich vor dem, was ihm hier und jetzt noch zustoßen könnte. Keine Pandemie lässt Tausende vor der Zeit sterben. Niemand wird wegen seines Glaubens verfolgt. Keiner bereichert sich maßlos auf Kosten der Armen. Gottes Reich kommt, die Erde wird erneuert, das Leben blüht auf und alle, wirklich alle, preisen dem, dem sie das verdanken, den Vater im Himmel. Und wenn wir das so hören, dann müssten wir doch einen Schmerz spüren. All das ist ja oft noch nicht so. Es geschieht nicht, was gut, schön und wahr ist. Es geschieht, was böse, hässlich und verlogen ist. Und nicht nur draußen, bei den Mächtigen, sondern auch bei uns drinnen. Was müssten wir rufen? Was müssten wir Gott in den Ohren legen? Vater, bitte, endlich, lass doch dein Reich kommen. Ich kann also nicht erkennen, dass diese Bitte unsere Angelegenheiten beiseite schöbe. Vielmehr wird uns eine Bitte in den Mund gelegt, mit der wir um nichts weniger als um Erlösung bitten. Die Bitte, dass alles wieder gut werden möge. Die Bitte, dass das Böse und der Tod endgültig besiegt werden. So groß bitten wir. Ach ja, und auch das, dass wir dabei sind. So groß, wenn ihr wollt, auch so politisch. Auf jeden Fall so weltumspannend und so persönlich. Dass es auch bei uns und für uns so kommt. Betet groß, betet nicht klein. Sagt doch mal, Vater im Himmel, dein Reich komme. Die zweite Ermutigung. Betet demütig, willigt ein. Sagt doch mal, Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe. Ich möchte diese zweite Bitte, die man ganz vielfältig auslegen könnte, nur aus einer Perspektive beleuchten. Ich habe bei dieser Bitte immer etwas inneren Widerstand gespürt. Es klang immer so wie, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es war eher ein Dämpfer für das Gebet, nach dem Motto, du darfst ruhig um etwas bitten, aber am Ende des Tages geht es nicht nach deinem Willen. Besser du schraubst deine Erwartungen gleich herunter, besser du baust diesen Satz vorsichtshalber gleich ein, Vater, das und das hätte ich so gerne, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das erschien mir immer ein bisschen unfair. Wenn ich doch zum Vater kommen darf, wieso soll ich dann nicht ganz offen und frei, ohne vorauseilende Absicherung gegen Enttäuschungen, sagen, was ich will? Und nicht, naja, es passiert am Ende sowieso, was du willst. Wahrscheinlich anders, als ich wollte. Darum sage ich lieber gleich, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich habe irgendwann begriffen, dass es so nicht ist. Ich darf ja Gott meine Sorgen nennen. Ich darf ihn ohne Scheu bitten. Ich darf mein Herz vor ihm ausschütten. Worum aber geht es dann in dieser Bitte? Ich versuche es einmal so. Im Rückblick auf viele Entscheidungen, auf manche Weggabelung im Leben, auf Tage, an denen ich meinen Willen bekam. Im Rückblick auf all das frage ich mich, wie weit ich damit wohl gekommen bin. Und nachdem ich mir oft genug mit meinem Willen die Nase blutig gestoßen habe, frage ich mich, ob sein Wille nicht manchmal die bessere Lösung gewesen wäre. Das ist der Rückblick. Und im Ausblick auf manches, was jetzt an Entscheidungen und Weggabelungen vor mir liegt, im Ausblick auf viel Unsicheres in der Zukunft, frage ich mich, das hat jemand vor ein paar Tagen mal so gesagt, über sich selbst, nicht über mich. ob ich denn wirklich die hellste Kerze auf der Geburtstagstorte bin. Also der, der am besten weiß, was gut ist. Mich hat mal ein Kollege im Institut einen Unternehmer genannt. Ich weiß nicht ganz genau, ob das nur ein Kompliment war. Aber ich verstand, was er meinte. Und er hat recht. Ich plane, treffe Entscheidungen, gehe voran, suche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ich habe Ideen und Pläne, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich bitte Gott dann immer gerne, die Bahn frei zu machen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder auch Türen zu öffnen. Für meine Pläne. Aber ich denke jetzt häufiger als früher, dieses Problem muss gelöst werden. Und es wäre nicht das Schlechteste, wirklich nicht das Schlechteste, wenn es so gelöst würde, wie er es will. Er hat doch mehr Durchblick als ich. Nicht, dass ihr mich jetzt für so überaus demütig haltet. Na gut, auf die Idee kämpft ihr sowieso nicht, aber es tritt etwas stärker nach vorne. Es wird stärker und überzeugender. Da sind Probleme, Lebensaufgaben und Entscheidungen vor mir, die müssen gelöst werden. Auf jeden Fall. Ich will dabei nicht baden gehen. Ich habe auch Ideen und ich trage Gott meine Wünsche vor. Aber ich ahne jetzt etwas mehr, wie das ist. Ich bin doch eher der Vierjährige, der seinem Vater seine Wünsche erzählt. Und manchmal entscheidet der Vater etwas anderes, als der Vierjährige möchte. Zum Glück und zum Wohl des Vierjährigen. Als geistlicher Vierjähriger übe ich mich, Herr, das und das steht an. So denke ich. Aber am besten ist allen gedient, wenn dein guter Wille geschieht. Darum beuge ich mich unter deinen Willen. Ich willige ein. Ich gehe voran und hoffe, das geschieht, was du willst. Betet demütig, sagt Jesus, willigt ein. Sag doch mal, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Und die letzte und dritte Ermutigung. Betet persönlich und konkret. Sag doch mal, Vater im Himmel, unser täglich Brot gib uns heute. Das klingt fast wie ein dramatischer Abstieg. Aus den Höhen des ganz Großen herunter an den Frühstückstisch in eurer WG. Vom Reich Gottes zum gedeckten Tisch. Aber so ist das. Auch das beschäftigt den Vater. Auch dafür sollen wir beten. Für das, was wir heute zum Leben brauchen. Für das, was Leib und Seele erhält. Martin Luther hat im kleinen Katechismus sehr ausführlich erklärt, was das alles ist, das tägliche Brot. Natürlich Essen und Trinken, aber auch Kleider und Schuhe, auch Haus und Hof, dass der Acker seine Früchte trägt, ja sogar Geld und Gut, Beziehungen, die tragen und nicht brechen, zum Partner, zu den Kindern, zu den Eltern, Regierungen und Verwaltungen, die ihren Job gut machen und die treu zu Gesetz und Ordnung stehen, gute Freunde, hilfsbereite Nachbarn, gutes Wetter und Frieden. Und übrigens auch das sagt er ausdrücklich, Gesundheit. Betet persönlich, betet konkret. Ich wiederhole jetzt einen Gedanken, den ich auch schon früher einmal in Predigten über das Vaterunser gesagt habe. Ich erinnere euch also an eine Übung, wie man dieses Gebet beten kann. Ich mache das relativ oft selbst so. Ich bete eine Zeile dieses Gebetes und halte dann inne. Und in die Lücken zwischen den einzelnen Zeilen hinein füllt sich all das auf, was jetzt zu dieser Bitte konkret zu sagen wäre, was ich hier und heute mit dieser Bitte verbinde. Mal nur still und mal spreche ich es aus. Betet persönlich, betet konkret um das tägliche Brot. Vielleicht schriebe der Luther heute dies alles so in seinen Katechismus. Unser täglich Brot gib uns heute, was ist das? Alles, was wir hier und heute brauchen zum Leben. Medizin und Impfstoff gegen Corona. Genügend Tests, Ärzte und Pflegende, die nicht erschöpft zusammenbrechen. Politiker mit klugen Entscheidungen. Beistand für die, die so einsam sind in der Zeit der Kontaktsperren. Aufträge für die Wirtschaft, Arbeit für die, deren Firmen straucheln, Aufschwung für Unternehmer, die unter der Last ihrer Verantwortung leiden und nicht wissen, wie es weitergehen wird. Gäste im Tourismus, die nicht nur kommen, sondern sich auch noch vernünftig benehmen. Unser tägliches Brot, dass wir stark genug bleiben, die Schwachen zu unterstützen, dass wir unseren Kindern ein gesundes Land übergeben können, dass keine Rattenfänger das Denken der Menschen in dieser Zeit besetzen und verführen. Aber so ist das. Das tägliche Brot, es ist auch der Impfstoff, der Arbeitsplatz und die gerechte Rente. Betet persönlich, betet konkret. Sagt einmal, Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Es könnte jetzt noch weitergehen. Es soll für heute genug sein. Es muss zum Schluss nur noch eines kurz geklärt werden. Der kleine Tiger kriegt ja am Ende Bouillon. Immerhin Himbeeren zum Nachtisch. Aber Bouillon. Keine Springforelle, keine Kartoffelchen, keine Mandelkernsoße, keine Semmelbrösel. Nur Bouillon. Da muss man doch in Zeiten, in denen bei uns in Greifswald gerade die Studenten das Predigen lernen, fragen, ob das so eine gute Einleitung war. Der kleine Bär sagt, sag doch mal Bouillon. Ist nix mit Springforelle. Der Jesus sagt, sag doch mal Vater unser. Gibt's da auch nur Bouillon? Richte dich auf Enttäuschungen ein. Erwarte nicht zu viel. Wenn du um Springforelle bittest, gibt's am Ende Bouillon. Nun, ja und nein. Der kleine Tiger bekommt, was einem Kranken gut tut und Kraft bringt. Manchmal bekommen auch wir geistlichen Vierjährigen etwas anderes als erhofft. Vater weiß, warum. Und vielleicht verstehen wir es irgendwann auch. Aber beim kleinen Bären ist das Problem auch ein schlecht gefüllter Kühlschrank. Er hat einfach nichts anderes. Vater im Himmel aber hat täglich Brot für jeden Tag und ein großes Reich, das kommen soll. Mangel ist da nicht zu befürchten. Da ist Gottes Wort dann eben doch etwas anderes als eine schöne Geschichte von Janosch. Und wenn es gut geht, dann habt ihr jetzt etwas mehr Mut zum Beten und lasst es euch sagen. Sag doch mal, Vater unser. Und wenn das der Fall sein sollte, könnt ihr jetzt auch vor dem Bildschirm als Gottes Volk zustimmen und rufen. Amen. Amen.